Hallo auf den Wellen des tschechischen Rundfunks. Zu der vor uns liegenden halben Stunde darf ich Sie nun wieder zu einer neuen Wochenendsendung von Radio Prag einladen. Am Mikrofon begrüßt Sie Lothar Martin. So wie jeden Samstag besuchen wir auch heute wieder unseren Kultursalon. Diesmal befassen wir uns darin mit der Situation in den kleinen regionalen Kinos in Tschechien. Und deren Zukunft sieht nicht gerade rosig aus. Mehr dazu aber später. Zuvor hören Sie eine weitere Lektion unseres Tschechisch-Sprachkurses. Doch beginnen wollen wir zunächst mit einem erneuten Blick in die tschechische Geschichte. Überall in Tschechien wird derzeit der 70. Jahrestag des Attentats auf den damaligen stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren, Reinhard Heydrich, begangen. Mit dem Namen Heydrich wird oft auch die geplante Germanisierung Böhmens verbunden. Dazu wollte er sogar eine Forschungseinrichtung gründen. Umgesetzt wurde dieser Plan aber erst nach dem Tod des SS-Obergruppenführers. Und die Institution erhielt ihm zu Ehren den Namen Reinhard-Heydrich-Stiftung. In unserem aktuellen Kapitel aus der tschechischen Geschichte von und mit Marco Zimmermann stellen wir Ihnen Ergebnisse aus der Forschung vor.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Am 14. März 1939 marschierten deutsche Truppen in die Tschechoslowakei ein und schufen das Protektorat Böhmen und Mähren. Die deutschen Behörden planten zunächst die wirtschaftliche Ausnutzung der tschechischen Industrie und ihrer Arbeiter für die deutsche Kriegsindustrie. Langfristig aber sollte das Protektorat in das deutsche Reich eingegliedert werden. Dazu sollte die tschechische Bevölkerung, wenn möglich, germanisiert werden. Andreas Wiedemann ist Historiker. Seine erste Publikation erforscht die Reinhard-Heydrich-Stiftung, die genau diese Germanisierung vorbereiten sollte.
Also die Reinhard-Heydrich-Stiftung hat natürlich eine gewisse Vorgeschichte. Die ersten Ideen zur Gründung so einer Stiftung, natürlich erstmal ohne diesen Namen, also einfach eines Instituts oder einer Stiftung, die sich mit irgendwie deutsch, tschechisch, slawischer, sagen wir mal, Bevölkerung befasst. Diese Idee gab es schon seit 1940, also jetzt im Rahmen der NS-Politik.
Wilhelm Saure war seit 1940 Rektor der Deutschen Karls-Universität Prag und seit September 1940 auch Sonderbeauftragter des Reichsprotektors für die slawischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Prag. Das bedeutete, er verwaltete die am 17. November 1939 nach Unruhen geschlossenen tschechischen wissenschaftlichen Einrichtungen in Böhmen und Mähren. Seine Vision war eine Stiftung zur wissenschaftlichen Erforschung der geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Beziehungen zwischen dem Deutschen Reich und den verschiedenen slawischen Völkern. Diese sollte sich vor allem mit den Fragen der Germanisierung der böhmischen Länder beschäftigen, an der Saure ein besonderes Interesse zeigte. Dann aber wurde Heydrich stellvertretender Reichsprotektor. Andreas Wiedemann.
Also Heydrich kam nach Prag und interessierte sich von Anfang an sehr für die deutsche Universität und sagte auch von Anfang an, die deutsche Universität muss halt eine Aufgabe übernehmen in der Gesamtkonzeption, die man halt für diesen Raum plant. Also natürlich auch mit dem Ziel des Fernziels der Germanisierung. Und er interessierte sich von Anfang an für dieses Stiftungsmodell und unterstellte diese ganze Planung dem Reichssicherheitshauptamt.
Saure wiederum war Repräsentant des Rasse- und Siedlungshauptamtes. Dessen Einfluss aber wollte Heydrich eindämmen und unterstellte die Stiftungsplanungen deshalb dem Reichssicherheitshauptamt. Saure verließ in der Konsequenz Prag. Passender Ersatz war aber schnell gefunden.
Heydrich war auch dafür verantwortlich, holte diesen Hans-Joachim Bayer, der wichtig ist, der war eigentlich so der geistige Kopf dieser Stiftung und der auch diese ganze Gründung vorangetrieben hat.
Hans-Joachim Bayer hatte Geschichte, öffentliches Recht und Volkstumswissenschaften studiert. Er trat 1933 in die SA, 1936 in die NSDAP und 1938 in den Sicherheitsdienst der SS ein. 1940 wurde er zum SS-Obersturmführer befördert und wurde 1941 Berater der Einsatzgruppe C, mit der er am 23. Juni 1941 in Galizien einmarschierte. Er erstellte Listen von polnischen Intellektuellen und nahm an Erschießungen teil. Im Februar 1942 übernahm Bayer in Prag den Lehrstuhl für Volkslehre und Nationalitätenkunde Osteuropas. Sein Förderer Heydrich aber sollte die Gründung der Stiftung nicht mehr miterleben.
Natürlich hieß diese Stiftung nicht Reinhard-Heydrich-Stiftung. Auch Reinhard Heydrich selber hatte nicht die Idee, ich gründe jetzt eine Stiftung nach meinem Namen, sondern er unterstützte diese Stiftungsidee. Und nach seinem Tod, nach dem Attentat und nachdem Heydrich gestorben war, hat Karl Hermann Frank diese Idee auch aufgenommen und fortgeführt. Und dann wurde sofort im Juni 1942 beschlossen, also als über diese verschiedenen Namen geredet wurde, deutsch-slawische Stiftung, bla bla bla, kam dann sehr schnell die Idee, man nennt das Ganze Reinhard-Heydrich-Stiftung.
Der organisatorische Aufbau der Stiftung zog sich noch über das gesamte Jahr 1942 hin. Für seine Arbeit am Aufbau der Stiftung wurde Beyer im September zum SS-Hauptsturmführer befördert und 1943 erhielt er das Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse. Erst durch die Ernennung der Institutsdirektoren am 27. Mai 1943, am Jahrestag des Attentats auf Heydrich, war der Aufbau der Stiftung abgeschlossen.
Also diese Stiftung, das war ja praktisch so eine Doppelkonstruktion. Also alle Institutsleiter, die in der Stiftung gearbeitet haben, die Stiftung hatte insgesamt 8 Institute zu verschiedenen Bereichen. Alle diese Institutsleiter waren auch Dozenten an der Deutschen Uni in Prag. Und es war von vornherein so gedacht, dass die Dozenten an der Uni lehren, in der Stiftung forschen und dann ihre Ergebnisse publizieren oder auch den verschiedenen Behörden in Prag oder in Berlin zur Verfügung stellen.
Hans-Joachim Beyer war zwar nicht formal der Chef der Heydrich-Stiftung, er übernahm aber das Amt des wissenschaftlichen Leiters und war für die inhaltliche Ausrichtung der Arbeit zuständig. Daneben stand er dem Institut für Völkerkunde und Völkerpsychologie vor. Weitere Institute der Stiftung waren das Institut für osteuropäische Geistesgeschichte unter der Leitung von Eduard Winter, ein Institut für deutsches Recht in Ostmitteleuropa unter der Leitung von Wilhelm Weizsäcker sowie 5 weitere Institute, die sich auch um Volkswirtschaft und Musik kümmerten. Die Zentrale der Heydrich-Stiftung wurde in Prag auf der Kleinseite im ehemaligen Augustinerkloster St. Thomas Quartier eingerichtet. Reichsprotektor Karl Hermann Frank hielt zur Eröffnung eine Rede, in der er die Aufgabe der Stiftung definierte.
Wir müssen zunächst wissen, wie ist die blutmäßige und rassische Zusammensetzung einer bestimmten Menschengruppe. Dann müssen wir versuchen, in das seelische Gefüge dieser Menschen einzudringen, müssen ihre Gesinnung, ihre Beeinflussbarkeit, ihre weltanschaulichen Bindungen und ähnliche seelische Tatbestände erforschen.
Historiker Wiedemann erklärt, wie dabei vorgegangen werden sollte.
Man hatte auch zum Beispiel die Idee, dass man die ganzen berühmten Persönlichkeiten der tschechischen Geschichte, also diese nationalen Erwecker aus dem 19. Jahrhundert, da gab es auch das Konzept nachzuweisen, dass die alle, oder die wichtigsten Personen von denen irgendwelche deutschen Vorfahren, oder wie es dann hieß, deutsches Blut halt in Anführungszeichen, in ihren Adern haben. Eine Linie war praktisch zu zeigen, die wichtigsten Köpfe der tschechischen Geschichte waren halt fähige Personen, weil sie eben diesen deutschen Einfluss haben.
Um den tschechischen Nationalgedanken zu verdrängen, sollten diese führenden tschechischen Persönlichkeiten nur noch als große Meister dieses Raums bezeichnet werden. Das Konzept wurde Entnationalisierung durch Enthistorisierung genannt. Bereits 1940 wurden die Grundgedanken dieser Theorie in den Planungszimmern der SS im Reichssicherheitshauptamt in Berlin formuliert. Zur Vorbereitung sollten der nationale Gedanke der Tschechen auf einen folkloristischen Heimatgedanken reduziert und regionalistische Tendenzen gefördert werden.
Das diente alles des Fernziels, was Heydrich formuliert hat, der im Oktober 1941, der Germanisierung hier des Raums und der Menschen. Und dazu sollte die Heydrich-Stiftung also praktisch Vorarbeiten leisten, Material sammeln, Legitimationsschriften sammeln.
Die Wissenschaftler arbeiteten an ihren Konzepten und Forschungen im Laufe der gesamten Kriegszeit eng mit dem Sicherheitsdienst der SS zusammen. Dieser zeigte besonderes Interesse an sogenannten Umvolkungstheorien, aber auch an Arbeiten über das Protektorat hinaus. Erkennen lässt sich das am Kriegsende.
Am Schluss des Krieges wurden einige Institute geschlossen, einige konnten weiterarbeiten. Es sollten also die Arbeiten für diese Fernzielplanung der Germanisierung zunächst eingestellt werden. Und das heißt, meine Dokumenten, kriegswichtige Arbeiten durften fortgesetzt werden. weil in den letzten Jahren der Heydrich-Stiftung befasste sich die Stiftung nicht nur mit Böhmen und Mähren, sondern zum Beispiel Eduard Winter befasste sich mit der orthodoxen Kirche, und dass man sich zumindest angeschaut hat für auch die Besatzungs- und Unterdrückungspolitik jetzt zum Beispiel in der Ukraine.
Die Beteiligungen an den Umvolkungs- und Germanisierungsplänen sollte den Forschern aber nach dem Krieg nicht zum Verhängnis werden, betont Andreas Wiedemann.
Also die meisten der Mitarbeiter sind dann nach dem Krieg nach Deutschland gegangen und waren auch da weiterhin in der Wissenschaft oder an Hochschulen tätig. Zum Beispiel der Hans-Joachim Bayer, der arbeitet dann später an der Pädagogischen Hochschule in Flensburg und war da ein ordentlicher Professor und ist dann irgendwann Anfang der 70er Jahre gestorben. Und Karl Valentin Müller, der einer der sudetendeutschen Mitarbeiter dieser Stiftung ist, der ist halt in Dietschin, also in Tetschen, geboren worden. Der ist zum Beispiel nach dem Krieg dann nach Nürnberg gegangen und war dort Leiter des Instituts für Sozialwissenschaften. Ist dann 1963 gestorben. Also fast alle setzen halt dann ihre Karrieren nach dem Krieg fort.
Es gelang dem Sicherheitsdienst, die aktivsten Volkstumskämpfer in Prag zu versammeln. Ihre Arbeiten wurden mehrheitlich zwar nicht umgesetzt, Ergebnisse und Materialien zu einer möglichen Germanisierung lieferten sie trotzdem. Dass sie nach dem Krieg übergangslos ihre Karrieren weiter verfolgen konnten, zeigt einmal mehr die Kontinuitäten von NS-Eliten in der frühen Bundesrepublik Deutschland.
Die Arbeit von Andreas Wiedemann, die Reinhard-Heydrich-Stiftung in Prag, ist im Jahr 2000 in der Schriftenreihe des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung erschienen und lässt sich auf der Homepage des Instituts kostenlos als PDF herunterladen. Soweit also unser Ausflug in die tschechische Geschichte. Nun aber wollen wir, wie an jedem Samstag um diese Zeit, mit Ihnen gemeinsam wieder für knapp 3 Minuten Tschechisch lernen. Und wie könnte es dieser Tage anders sein? Es gibt nur ein Thema, über das Markéta Kachlíková mit Ihnen heute sprechen wird. König Fußball. Anknüpfend an unsere letzte Sendung gehen wir heute sozusagen in die zweite Halbzeit unserer Lektion zum Thema Fußball. Mit Markéta im Studio liest Martina Schneibergová. Sie hören die Wiederholung unserer Lektion vom Freitag.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Zelená je tráva, fotbal to je hra. Der Rasen ist grün, Fußball ist ein Spiel, heißt es in einem tschechischen Lied. Auch in unserem Sprachkurs geht es nun wieder um diesen Sport. Wie bei anderen Sportarten gibt es auch beim Fußball einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Deutschen und Tschechischen. Im Deutschen spielt man gegen jemanden, im Tschechischen allerdings mit jemandem. Also zum Beispiel, Tschechien spielt heute gegen Polen.
Dnes hraje Česko s Polskem.
Allerdings kann man auch die Präposition gegen verwenden.
Česko hraje proti Polsku.
Bei einer Begegnung, in der zwei Teams aufeinandertreffen,
utkace,
handelt es sich um ein
utkání
bzw. einen
zápas.
Die Spielzeit teilt sich üblicherweise in zwei Halbzeiten,
poločas,
jeweils also 45 Minuten. Bei Gleichstand endet das Spiel unentschieden,
nerozhodně.
Man spricht von einem Remis,
remíza.
In bestimmten Fällen kommt es zur Verlängerung,
prodloužení,
oder zum Elfmeterschießen,
penalty.
So ermittelt man dann den Sieger,
vítěz.
Bei einem Turnier,
turnaj,
wie der Europameisterschaft,
Mistrovství Evropy,
werden die Mannschaften in Gruppen aufgeteilt. Dort spielt jede einmal gegen jeden.
Každý s každým.
Die ersten beiden Teams aus jeder Gruppe ziehen in das Viertelfinale ein.
Postoupit.
Ab dort gilt das K.O.-System,
vyřazovací systém.
Der Verlierer,
poražený,
jedes Spiels scheidet aus,
vypadnout.
Das wiederholt sich im Halbfinale, bis zwei Mannschaften im Finale,
finale,
um den Titel kämpfen,
bojovat o titul.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Soweit unser Sprachkurs für heute, der passend zur laufenden EM in Polen und der Ukraine dem Dauerthema Fußball geschuldet war. Verlassen wir aber nun die große Bühne einer modernen Fußballarena und wenden uns den etwas kleineren Schauplätzen in den eher ländlich geprägten Gegenden Tschechiens zu. Wir machen eine Stippvisite in die regionalen Kinos. Im Jahr 2008 hatte die tschechische Regierung ein Programm für die staatliche Kulturpolitik bis 2014 aufgelegt. Das Kulturministerium wurde unter anderem damit beauftragt, die tschechischen Kultureinrichtungen auch technisch zu modernisieren. Keine leichte Aufgabe angesichts der unterschiedlichen Probleme unter anderem im Bibliothekwesen, der Musik, dem Theater, dem Film und in der bildenden und multimedialen Kunst. Und nun fehlt auch noch das Geld, wie sich in der tschechischen Kinobranche gezeigt hat. Im Mai verkündete der Fonds für Förderung und Entwicklung der Kinematografie, staatliche Fördergelder, die in diesem Jahr für die Digitalisierung regionaler Kinos freigestellt werden sollten, seien bereits ausgeschöpft. Mehr von Jitka Mátková im Kultursalon.
Das sollte in tschechischen Kinos ab kommendem Jahr eigentlich der Vergangenheit angehören. Das typische Geräusch herkömmlicher Filmprojektoren. Ab dem 1. Januar 2013 sollten die Verleiher nur noch bespielte Festplatten und nicht mehr große Filmspulen liefern. Die tschechischen Kinos sollten also durchweg eine digitale Ausstattung haben. Noch läuft der Countdown für die Ersetzung der analogen Abspielgeräte, allerdings nur theoretisch. Der Digitalisierungsprozess ist in Wirklichkeit schon jetzt am Ende, obwohl unvollendet. Kinos in kleineren Städten und Dörfern, vielerorts die wichtigsten oder sogar die einzigen Kultureinrichtungen dort, sehen deswegen einer düsteren Zukunft entgegen. In der Kinobranche gab es allerdings schon im vergangenen Jahr vermehrt Stimmen zu hören, dass landesweit rund 200 Kinos die erforderlichen Investitionen für ihre Digitalisierung nicht tragen können. Dutzenden von ihnen drohe deswegen die Schließung, hieß es. Im April dieses Jahres fand dann eine Konferenz unter dem Titel Digitalisierung, Rettung oder Vernichtung kleiner Kinos am Rande der 19. Europäischen Filmwoche in Prag statt. Die Teilnehmer, Filmproduzenten, Kinobetreiber, Vertreter des Kinoverleihs und anderer Unternehmen aus der Kinobranche sprachen konkret über den Stand der Dinge. Die Uhr zeige 5:05, doch dies sei mittlerweile passé, denn in Wirklichkeit sei es 11:55. Mit diesen Worten leitete Peter Witek, Mitglied der Digital Experts Group bei der Europäischen Kommission, die Konferenz ein. Seiner Feststellung, die Zeit der 35mm Filme neige sich ihrem Ende zu, ließ er konkrete Zahlenangaben folgen.
Derzeit gibt es in Tschechien 313 Kinosäle mit DCI-Digitaltechnik in 35 Kinohäusern. 26 davon sind Multiplex-Kinos und 109 klassische Programmkinos. In der jüngsten Digitalisierungswelle haben 44 Kinos finanzielle Unterstützung zugesagt bekommen. Gegen Ende dieses Jahres könnte es hierzulande etwa 160, vielleicht 170 digitalisierte Kinos geben.
Geben.
Aus dieser Bilanz geht eindeutig hervor, dass hierzulande nur die Digitalisierung aller Multiplex-Kinos vollendet ist. Ihre Abspieltechnik entspricht den Standards der Digital Cinema Initiatives, einer Organisation, zu der sich bereits 2002 die Hollywood-Hauptstudios vereinigt haben. Ziel der US-amerikanischen Filmproduzenten ist, durch die digitale Produktion, Verbreitung und Vorführung von Filmen an Kosten zu sparen. Dadurch fällt zum Beispiel das aufwendige Umkopieren auf 35 mm weg. Die Mindestkosten für die Digitalisierung eines kleinen Kinosaals liegen in Tschechien bei 1,5 Millionen Kronen, umgerechnet 60.000 Euro. Schon das ist für viele Kinos hierzulande unbezahlbar. Ob die von Peter Witek in Aussicht gestellte Gesamtzahl der digitalisierten Kinos am Jahresende zu erreichen ist, bleibt höchst fraglich. Auf der Konferenz signalisierte er aber auch bereits Probleme mit der Finanzierung, die schon einen Monat später offiziell bestätigt wurden.
Der staatliche Fonds für Kinematographieförderung und die Budgets der Städte und Gemeinden sind die einzigen vorhandenen Finanzquellen. Der Fonds hat aber momentan finanzielle Probleme. Für eine Übergangszeit bleibt er ohne Geldzufluss, ausgerechnet in diesem Jahr, in dem das Geld so sehr gebraucht wird.
Jede tschechische Gemeinde hat traditionsgemäß mindestens drei Institutionen, ein Verwaltungsamt, eine Kneipe und ein Kino. Der kulturelle Teil dieser Troika ist nun unmittelbar bedroht. Milan Hruza betreibt ein Kinohaus im mittelböhmischen Brandis nad Labem, in dem es auch ein Café sowie einen Saal für Konzerte gibt. Für nicht digitalisierte Kinos in großen Städten sieht er noch Chancen zum Überleben, aber nicht in Brandis.
Im Zentrum des Geschehens einer Großstadt können sich Kinos, vor allem Programmkinos, immer noch durch ihr Angebot von den Multiplex-Kinos unterscheiden und dadurch auch Besucher anlocken. Bei uns in Brandis ist die Lage völlig anders. Unser Kino ist die einzige Kultureinrichtung. Wir machen nicht nur Fernsehprogramme und das verbreitete Heimkino mit DVDs, sondern auch leicht erreichbare Multiplex-Kinos am Stadtrand von Prag, starke Konkurrenz. Die Besitzer letzterer sind internationale Firmen, die keine Filmfans sind, sondern sich allein am Kommerz orientieren. Dem entspricht zum Großteil auch ihr Angebot an flachen Hollywood-Filmen, die bei einem breiten Publikum gut ankommen. Schließlich müssen sie in ihrer Preisstrategie alle Kosten einschließlich der Baukosten einkalkulieren. Hinzu kommen noch die überteuerten Preise für Getränke und Knabberzeugs, was zur Popcorn-Kultur dazugehört.
Auf der Prager Konferenz wurden aber auch Bedenken über die Digitaltechnik laut. Zum Beispiel von Premisor Schober, dem Ex-Vorsitzenden des staatlichen Fonds für die Förderung der Kinematografie und Kulturhausleiter im nordböhmischen Teplice.
Es geht um die Frage von Software und Hardware. Derzeit weiß kaum jemand, welche Nutzungsdauer sie haben. Ob es 7 oder 10 Jahre sein werden, ob es upgradefähige Systeme wie beim PC geben wird oder aber erneut ganz neue Technologien entwickelt werden. Das kann heute niemand sagen.
Befürworter der Digitalisierung verweisen hingegen unter anderem darauf, dass mit ihr die Filmpremieren weltweit synchronisiert werden können. Doch das trifft auf neue Filme zu. Was ist mit den alten? Michal Bregant leitet das tschechische Filmarchiv mit 2300 Titeln. Der älteste Streifen stammt von 1898, dem Entstehungsjahr der tschechischen Kinematografie, der jüngste von 1993, als die staatlichen Filmstudios privatisiert wurden. Er warnt, dass schon bald auch beliebte tschechische Filme wegen der Digitalisierung von Kinos nicht mehr zu sehen sein werden.
Ich will damit nicht sagen, dass dieser Fortschritt, den die großen und starken Hersteller von Technologien durchgesetzt haben, direkt in ein Desaster führt. Zumindest aber führt er in eine Sackgasse.
Es gibt aber doch einen Hoffnungsfunken, dass auch alte Filme für die kommenden Generationen gerettet werden. Aus dem Bestand des tschechischen Filmarchivs wurde eine vorläufige Liste mit 200 Titeln zusammengestellt, eine Art Best-of der tschechischen Kinematografie. Das Filmarchiv, unterstützt vom Kulturministerium, hat mit der digitalen Bearbeitung dieser Streifen begonnen. Laut Michal Bregant geschieht dies in Zeit und Kosten aufwendiger Kleinstarbeit.
In den jeweiligen Filmen wollen wir in keiner Weise eingreifen. Das heißt zum Beispiel, dass ein Film, der in Stereoqualität gedreht wurde, nicht etwa in 5.1 oder 7.1 Dolby Surround überführt wird. Dadurch würde der Film beschädigt. Es handelt sich insgesamt um einen anspruchsvollen Prozess. Jedes einzelne Bild des im Schnitt anderthalb Stunden langen Streifens muss man einscannen und die im Lauf der Zeit entstandenen Schmutzflecken und Kratzer digital entfernen. In der Folge soll der Film erneut zum Zuschauer zurückgelangen, im Kino oder mittels der Fernsehausstrahlung. Tschechische Kinos sollten auch daran interessiert sein, alte Filme in höchster Qualität zu präsentieren. Es ist absolut undenkbar, sie als DVD- oder Blu-ray-Festplatten abzuspielen. Das könnte die Filme entstellen.
Die Bilanz auf diesem Gebiet ist allerdings eher ernüchternd. Erst ein einziger tschechischer Filmklassiker wurde digital überarbeitet. Es ist Markéta Lazarová vom legendären Regisseur František Vláčil. Die digitale Weltpremiere erlebte der Streifen von 1967 im vergangenen Jahr beim Internationalen Filmfestival in Karlsbad. Der Film, der trotz internationaler Auszeichnungen schon bald nach seiner Entstehung von der kommunistischen Zensur verboten und für 20 Jahre in den Tresor gesperrt wurde, findet seitdem wieder den Weg zu einem breiteren Publikum. Auf diesen soll am 30. Juni auch ein Film von Miloš Forman gebracht werden. Horší má panenko von 1967, im Deutschen unter dem Titel Der Feuerwehrball bekannt. Die Bühne ist auch diesmal das Festival in Karlsbad, jedoch aus einem besonderen Anlass, dem 80. Geburtstag des Oscar-Preisträgers.
Das war sie auch schon wieder, unsere Samstagssendung vom 16. Juni 2012. Wenn Sie Zeit und Lust haben, können Sie uns stets auch im Internet besuchen. Unter www.radio.cz finden Sie alle unsere Beiträge zum Nachlesen und Nachhören. Am Mikrofon verabschiedet sich im Namen aller Beteiligten Lothar Martin. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache.